Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Transferfenster ist geschlossen und Kehl hat nichts gekauft. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von Auf den Punkt, dem kleinen Schwesterformat von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Wir sprechen heute über die, ja, nicht existente Transferphase des BVB und welche Folgen, positive wie negative, das gegebenenfalls für unseren weiteren Saisonverlauf hat. Das mache ich nicht allein. Ich habe heute einen Kompagnon an meiner Seite und das ist der liebe Sascha.
Guten Abend.
Ja, wie gesagt, ich hatte es gerade schon angesprochen. Wir sprechen heute über die Transferphase, beziehungsweise die Wintertransferphase, die der BVB 0,0 genutzt hat. Außer, dass sie einen Spieler verloren haben. Ungewollt. Und zwar Anselmino, der zurück zu Chelsea FC geht, beziehungsweise eigentlich da nur einen Fuß in die Tür gesetzt hat und dann direkt auf der Hacke kehrt gemacht hat und nach Straßburg weitergeschickt wurde. Und das ist das Thema, das wir jetzt als erstes ansprechen. Das ist nämlich der Bereich Abwehr und dann im Anschluss sprechen wir nochmal vielleicht über den Bereich Offensive. Sascha, kannst du vielleicht kurz mal einmal unsere derzeitige Abwehrsituation zusammenfassen, in wenigen Worten? Wie viel Personal haben wir da eigentlich? Denn Kehl sah keine Notwendigkeit, noch tätig zu werden.
Also wir haben auf der rechten Seite Kauto, Riasson, auf der linken Seite Benze, Baini, Svensson und zentral haben wir dann Schlotterbeck, Anton, Emre Can und Süle und Mané, wobei Mané jetzt 4 bis 6 Wochen ausfällt und Emre Can jetzt halt auch mit Adduktorenproblemen jetzt schon das zweite Spiel ausfällt, wo ich dann halt auch wirklich richtige Befürchtung habe, was mich sehr stark an letzte Saison erinnert, wo er im Endspurt dann halt auch eben mit Adduktorenproblemen ausgefallen ist und dann hieß es so, ja, vielleicht beim nächsten Spiel wieder einsetzbar. Oder dann im nächsten Spiel, dann war die Saison vorbei, dann mit dem Ausblick, ja, dann ist er vielleicht bei der Club-WM wieder dabei. Auch das hat nicht funktioniert und letztendlich ist er dann, wann war es, Ende September oder Anfang Oktober wieder zurückgekommen. Deswegen, als ich da heute gehört habe, dass er wieder mit Adduktorenproblemen ausfällt, ja, schon so einen kleinen Schauer da über dem Rücken gelaufen. Ich befürchte mal, oder ich hoffe wirklich, dass das nicht wieder annähernd so Ausmaße annimmt wie das letzte Mal. Sonst haben wir ein echtes Problem.
Man muss ja auch dazu sagen, nominell sieht das ja auch gar nicht so schlecht aus, wenn man sich das anschaut. Ne? Also ich finde, ich finde, das Heidenheim-Spiel hat mir allerdings bezüglich der Wintertransferphase nochmal die Augen ein Stück weit geöffnet, weil ich habe auch gedacht, ja gut, der BVB macht nichts. Es sah ja insgesamt auch vor 2 Wochen sah es ja noch super aus, weil war Anselmino ja auch noch weiterhin beim BVB tätig oder spielte auch weiter beim BVB und es deutete erstmal nichts darauf hin, dass er den BVB verlassen müsste. Jetzt haben wir mit Anselmino, Mané, Can 3 Spieler auf kurz oder lang verloren sozusagen, die nicht in keinster Form ersetzt werden, auch keine Nachwuchsspieler dahinter warten, die da eingreifen könnten. Und jetzt hat mir das Heidenheim-Spiel insofern auch nochmal die Augen geöffnet, denn als Niklas Süle eingewechselt wurde, hat er eine derart schlechte Performance abgeliefert. Er ist in keinster Form wettbewerbsfähig oder in einer Wettbewerbsform. Der hat bei dem, war das das 2-1, muss es gewesen sein, derart hüftsteif verteidigt. Ich hab mich an höchste Kreisliga Spieler erinnert gefühlt, die vorher aber also vorher und vor dem Spiel und nach dem Spiel sich gerne ein Bier reinzwirbeln. Also es war wirklich unterirdische Leistung, auch im Anschluss komplett unsicher und hat das Spiel auch gar nicht, ist voll an ihm vorbeigegangen. Also wir haben ein echtes Problem, denn Niko Kovac sitzt ja schon gerne auf die Dreierkette mit drei Innenverteidigern und dafür ist es dann ein bisschen dünn.
Also was man bei Süle, was ein bisschen ja Hoffnung machen könnte, ist, er ist ja vorher halt auch wegen Rückenproblemen ausgefallen. Das wäre ein Punkt, wenn er halt wirklich noch nicht komplett fit ist, sondern sich halt erst wegen, eher wegen des Ausfalls von Schan auf die Bank gesetzt hat, mit der Option besser nicht spielen.
Okay, ja.
Und dann auf den Platz, also wenn du was am Rücken hast, wenn das nicht komplett ausgeheilt ist, dass du dann halt in dem ganzen Bewegungsablauf her nicht flüssig bist und vielleicht sogar halt auch Schmerzen hast, das kann ich mir noch gut vorstellen. Das wäre für ihn halt nicht schön gewesen in der Situation. Was würde zumindest so ein bisschen Mut machen, dass es kein Dauerzustand ist, weil natürlich, also wenn er sich drehen musste, schnelle Bewegung, das war einfach im Vergleich zu seinem Gegenspieler halt zwei Nummern langsamer. Und das wäre dann halt wirklich ein Problem.
Ja, und genau, die Frage ist nämlich, wie willst du die Innenverteidigung angemessen besetzen? Wir haben Rami Benzibaini wird hier auf meiner Seite als Innenverteidiger gelistet, den sehe ich aber eigentlich eher als Außenspieler. Wir haben Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton, die gesetzt sind und hätten jetzt dann im nächsten Spiel gegen Wolfsburg am Samstag, ne? Mhm. Wir nehmen gerade am Donnerstag auf. Am Samstag gegen den VfL Wolfsburg müssten wir, wenn wir Dreierkette spielen wollen würden, müssten wir entweder Rami Benzibaini in der Dreierkette stellen, was okay wäre, oder halt Niklas Süle, wenn der fit wäre. Und das ist halt eine schwierige Gemengelage.
Dazu kommt noch, dass Schlotterbeck, ja, Kute und Riasson, ich glaube, alle drei schon vier gelbe Karten haben. Also da steht halt auch relativ kurzfristig vor der Tür, dass sie einfach auch mal ein Spiel aussetzen dürfen.
Richtig, und ich befürchte auch, dass wir da echt noch Probleme kriegen. Die einzige Option, die ich noch sehen würde, das hatten wir gerade im Vorgespräch schon mal, hatte ich das schon mal angesprochen, ist die Frage, ob Niko Kovac Salih Özcan noch mal derart reaktiviert, weil ich den für einen Spielertypen ähnliches Format wie Emre Can halte, auch eher ein Spieler, über der über Körperlichkeit kommt, der vielleicht hier und da mit Stellungsspiel ein bisschen was lösen kann. Aber du hattest das auch am Anfang oder im Vorgespräch angesprochen, du siehst ihn eigentlich nicht auf dem Niveau eines Emre Can.
Also ich glaube grundsätzlich halt auch, dass ich Positionsspiel und generell die Spielart vom Mittelfeld auch im defensiven Bereich und Innenverteidigung ganz deutlich unterscheiden. Das hat man zum Beispiel dieses eine Spiel letzte Saison was in Mainz gesehen, wo man Metscher in die Innenverteidigung gezogen hatte. Und der ist halt, das ist ein Spieler, der körperlich sicherlich dagegenhalten kann, aber der da auch einfach gezeigt hat, dass das überhaupt nichts für ihn ist und so ad hoc nicht wusste, wie man sich in der Kette verhält, welche Räume da zu besetzen sind. Und deswegen vielleicht für ein Spiel ja, aber halt um 2, 3, 4, 5 Spiele sowas mal aushilfs oder zu machen, weil man wirklich sonst personelle Not hat, habe ich da echt Bedenken. Bei Emre Can ist es irgendwie andersrum. Also der wirkt in der Innenverteidigung deutlich stabiler und sicherer als wenn er es vorher im Mittelfeld gespielt hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es da deutliche Unterschiede gibt und man nicht einfach so Spieler da zweckentfremden kann.
Ja, ich stimme dir insofern zu, dass das bei Metscher wirklich, wirklich richtig schlecht lief. Also da weiß ich auch noch, der hatte überhaupt gar kein Raumverständnis in der Abwehr. Felix Metscher aber auch eher ein Achter, während Salih Özcan ja deutlich stärker ein Sechser ist. Also von daher sowieso eher nach hinten orientiert ist. Aber ich sehe deinen Punkt natürlich. Wir können jetzt nicht auch. Und da kommen wir ja auch dann zum Kern der Sache. Ist es denn sinnvoll, also worüber reden wir jetzt hier gerade? hat der BVB es nicht einfach komplett verpennt, jetzt doch noch einen in der Winterpause zu holen? War man nicht vorbereitet? Hatte keinen Spieler spontan, in Anführungszeichen, auf den man zugreifen kann? Dann macht man einen sehr, sehr schlechten Scouting- und Transferjob insgesamt. Oder die andere Seite wäre, der BVB sieht es wirklich nicht als notwendig an, noch einen Spieler zu holen. Wenn man die Chronologie sich anschaut, dann wurde vor, ich glaube, 2 Wochen Anselminos Rückkehr zu Chelsea beziehungsweise Weiterleitung an Straßburg verkündet. Jetzt am Wochenende ist Mané für die nächsten 4 bis 6 Wochen ausgefallen. Und Emre Can war ja, glaube ich, an dem Wochenende auch schon mit Adduktorenproblemen wieder raus. Das heißt, man hätte im Grunde, also Alarmstufe Rot war ja spätestens in der, ich weiß es nicht, wie vielte Minute, 45. plus 2, als Mané sich da verletzt hat. Da hätten eigentlich Alarmglocken angehen müssen. Wie siehst du das? Glaubst du eher, man glaubt wirklich, dass man so durchkommt? Oder war es zu kurzfristig?
Also zu kurzfristig kann es meiner Meinung nach eigentlich nicht sein. Also oder dann hätte man gepennt. Also meine Vorstellung, ich bin kein Sportdirektor, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, aber dass du halt im gewissen Punkt so einen Schattenkader hast mit Spielern, also mit Beratern, wo du halt Kontakte hast, mit Spielern, wo du weißt, ja, die könnten sich einen Wechsel vorstellen, wo man halt auch schon mal Gespräche geführt hat, wo man dann halt auch kurzfristig vielleicht auch nochmal sagen kann, ja, komm, wir starten zumindest einen Angriff. Ob man jetzt nicht vorbereitet war oder gesagt hat, also meine Idee ist eher halt, dass man davon ausgeht, dass mit 9 Punkten Vorsprung auf Leipzig, dass man es halt mit dem Kader irgendwie dann doch schafft, die Champions League Qualifikation einzutüten und sich das Geld einfach sparen will, weil man denkt, dass man für die Sommerpause noch andere Baustellen hat. Also, dass man da halt
ja
ein gewisses Niveau eingeht.
Was haben wir, aber die größte Baustelle ist ja letztendlich die Abwehr. Wir wissen um die Zukunft von Nico Schlotterbeck noch nichts, weil der Anton hat noch Vertrag, der wird auch bleiben, gehe ich stark von aus. Wenn wir Pech haben, ja, Emre Can kann man auch sicherlich halten, ist aber, wie man sieht, aufgrund auch seines Alters, wobei, so alt ist er jetzt auch nicht, aber ist immer anfällig im Adduktorenbereich, ist jetzt nicht das erste Mal. Und Philippe Mané ist auch eine Wette auf die Zukunft. Ich muss sagen, ich fand ihn im Spiel bis zur Verletzung leider, fand ich ihn ganz gut. Er hat, finde ich, das sehr solide gemacht, hat den einen oder anderen langen Ball ins Nichts gespielt, also das war ein bisschen ärgerlich, aber so, von der Abwehrleistung her war das schon okay, also der ist 20 Jahre alt, das kann noch auf jeden Fall was werden. Aber nichtsdestotrotz sehe ich nicht andersrum. Natürlich hat der BVB aber auch also es hätte auch Kritik gegeben, wenn der BVB wieder eine Hauruck-Aktion gemacht hätte, à la mein Gott, Aleas Ersatz war, als die Krebserkrankung von Alea da war, kam Modest. So, ja, selber drauf gekommen. Das war so eine Hauruck-Aktion, ne, wo es ja wirklich spitz auf Knopf kam und der BVB zugeschlagen hat. Das war ja auch ein komplett Reinfall.
Aber Anselmino war ja im Prinzip auch sowas zur Saisonbeginn. Und es hat ja auch funktioniert, wenn er halt nicht so verletzungsanfällig gewesen wäre.
Ja. Und Chukwu Umeka war ja, glaube ich, auch so ein Fall. Den hat man auch relativ, haben wir den nicht auch im Winter geholt?
Winter auch relativ spät im Transferfenster, also zur Richtung Transfer.
Also das wäre auch kein Argument gegen so Aktion. Das ist natürlich es ist immer unglücklich, weil wenn du bringst dich natürlich als Verein, das muss man ja dann auch sagen, in eine blöde Situation, ne? Du hast enorme Not und stehst dann da und musst und der andere Verein weiß das auch und kann entsprechend die Transfersumme anheben. Und das ist natürlich unglücklich, einfach grundsätzlich von der Ausgangssituation. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir uns noch einen Innenverteidiger geholt hätten, oder?
Ich hätte es zumindest versucht, ja.
Ja, also genau. Und jetzt ist die Frage, ob sie es gar nicht versucht haben oder ob sie es, und das werden wir natürlich jetzt hier nicht auflösen können. So oder so halte ich das für fahrlässig. Du hast gesagt, vielleicht geht man so in die Einstellung, ja, wir kommen irgendwie mit diesen 9 Punkten Vorsprung, das schaffen wir schon irgendwie. Aber letztendlich ist das auch hohes Risiko, weil eine wackelnde Defensive, das kann dir schnell um die Ohren fliegen. Wir haben echt auch noch dicke Brocken. FC Bayern spielen wir noch, Leipzig spielen wir noch. Also die ganzen Großen haben wir ja jetzt eigentlich noch vor uns. Wir haben ja jetzt erst relativ, ich sag mal, kleine Vereine gegen uns gehabt. Das heißt, die Großen kommen erst noch und dann können 9 Punkte, glaube ich, schnell vorbei sein.
Ja. Ja. Ist so.
Ist so. Okay, die Frage noch, genau, die Frage letztendlich, die bleibt, ist, was machen wir? Also willst du auf Viererkette stellen? Wir können das gerne natürlich auch. Dann sparst du dir einen Innenverteidiger, kannst das Mittelfeld stärken. Dafür haben wir aber nicht so richtig gute Spieler. Dann hätte man mit Waldemar Anton und Schlotterbeck, da würde die Innenverteidigung stehen. Darf natürlich auch keiner von ausfallen. Und dann hast du Daniel Svensson und Julian Riasson, Jan Kaut für die Außen. Und vielleicht noch Benze Baini, wobei wir ja gerade schon, ist ja eigentlich eher auch ein Dreierkettenspieler, Fünferkettenspieler. Ich fand uns in Viererkette nie besonders attraktiv, muss ich sagen.
Ich halte es auch für hochproblematisch, jetzt so im letzten Drittel der Saison auf einmal die Grundformation zu ändern. Also da würde ich halt wirklich sagen, wenn es gar, also solange es irgendwie möglich ist, ziehen wir das halt mit der Fünferkette durch.
Ja.
Du hast halt auch außen, also Jan Couto kannst du halt, finde ich, auch als in der Viererkette nicht als rechten Außenverteidiger gebrauchen. Das funktioniert ja gar nicht. Benzi Baini ist für mich halt, wenn dann halt überhaupt auch eher entweder linker Innenverteidiger oder ein offensiverer linker Außenverteidiger in der Fünferkette, aber kein klassischer Außenverteidiger in der Viererkette. Das ist dann halt auch alles so ein bisschen so hingewichst und hoffen, dass es funktioniert. Also grundsätzlich glaube ich, weil langfristig sollte für einen Verein wie Borussia Dortmund die Viererkette halt das Ziel sein, weil es ja schon eine etwas offensivere Ausrichtung ist. Aber das jetzt ad hoc von heute auf morgen, nachdem man sich halt die Rest oder die bisherige Saison in der Fünferkette eingespielt hat, hatte ich eigentlich wenig von.
Wir werden es abwarten. Wir sind ja jetzt wirklich gerade in dem ersten Spiel nach der Verletzung von Mané. Das heißt, wir können jetzt noch nicht absehen, was Niko Kovac sich da mit seinem Team überlegt. Es wird auf jeden Fall knapp. Es wird eng. Darf keiner mehr ausfallen. Also wirklich nicht. Sonst ist es vorbei. Dann müssen wir zwangsläufig mit Viererkette spielen oder so.
Ja, also selbst wenn keiner mehr ausfällt, auch ein Emre Can darf nicht länger ausfallen, weil sonst hast du halt irgendwann auch das Problem, wir haben jetzt halt 2 Wochen am Stück oder 2 Wochen mal keine englische Woche. Aber danach hast du dann halt auch wirklich eine richtig hohe Belastung eben mit Leipzig, mit dem Champions League Playoffs, mit Bayern. Da geht's halt auch richtig an die Substanz. Und wenn du da halt auch wirklich mal nicht die Möglichkeit hast, die so ein bisschen die Belastung zu steuern, dann wird das halt auch da schon richtig knackig.
Genau. Belastungssteuerung kommt ja noch oben drauf. Ist de facto einfach nicht möglich. Also Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton müssen jedes Spiel in jedem Fall spielen. Und das ist natürlich brutal, wenn man bedenkt, dass wir jetzt noch Wir haben jetzt den gegen Wolfsburg ist der 21. Spieltag. Wir spielen, wenn es gut läuft, will jetzt auch nicht zu pessimistisch sein, 16, 17 Spiele haben wir noch.
Wäre auch mein Tipp.
Und das ist hart. Vor allen Dingen genau, weil sich das entsprechend staucht, aufgrund auch wieder ne, Fußball-WM und so weiter. Das ist alles sehr, sehr unglücklich. Ja, da können wir fast froh sein, aus dem Pokal geflogen zu sein, weil das nicht jetzt noch diese Woche ansteht. Genau. Ja. Ich glaube, zum Thema Abwehr haben wir so ziemlich alles gesagt. Es ist einfach super. Zum einen wie blöd gelaufen, aber zum anderen auch eine Passivität des BVB auf dem Transfermarkt, die ich so nicht erwartet habe. Auch auf angesichts des kurzfristigen Ausfalls von Mané, weil der BVB da in der Vergangenheit eigentlich immer reagiert hat, wenn sich irgendwie sowas angedeutet hat. Warum jetzt da der Sinneswandel kommt, weiß ich nicht. Vielleicht hast du recht und der BVB spart auf Größeres im Sommer. Oder sie müssen das Geld brauchen, sie brauchen das Geld für Nico Schlotterbecks Vertrag oder so. Man weiß es nicht, man kann es nur vermuten. Wir können aber, wenn du zur Abwehr nichts mehr zu sagen hast, können wir noch in den anderen gegenteiligen Bereich der Mannschaft überschwenken. Denn auch in der Offensive hat der BVB nichts getan, zumindest jetzt in diesem Winter. Man hat zwar mit Silva einen zweiten Stürmer neben Guirassy stehen, aber irgendwie, alle haben nach Silva geschrien, ich übrigens auch, weil Guirassy überhaupt nicht in Form ist. Aber so richtige Alternative ist er auch nicht, oder?
Also er bringt auf jeden Fall Energie auf den Platz. Aber bei ihm habe ich halt, wie bei anderen Spielern, halt auch so ein bisschen das Gefühl, als ob man da einen Spieler geholt hat, wo Kovac nicht so wirklich weiß, was er mit ihm anfangen soll. Also Silva ist weder ein richtiger Außenstürmer, noch halt wirklich ein zentraler Mittelfeld oder ein Mittelstürmer, also kein 1:1 Guirassy-Ersatz, sondern eher so eine Art hängende Spitze. Und diese Position gibt es so nicht. Ja, er wirkt halt, also beziehungsweise ist auf jeden Fall bemüht. Er ist auch technisch echt nicht schlecht.
Mega. Der macht die Bälle richtig, richtig gut fest, kann die auch gut verteilen dann im Anschluss.
Aber er ist halt nicht der Typ Strafraumstürmer, der da in Position läuft und die Tore macht. Das ist, wirkt alles teilweise, also es wirkt ein bisschen zusammengewürfelt, obwohl es unterm Strich ja doch irgendwie funktioniert.
Es funktioniert aktuell, wir können ja gar nicht so meckern.
Nein, also wenn man sich, wir haben jetzt gegen Heidenheim 3 Tore geschossen, wir haben bei Union Berlin 3 Tore geschossen, wir haben 3 Tore gegen St. Pauli geschossen. Wir haben 3 Tore gegen Eintracht Frankfurt geschossen. Wir haben 2 Tore.
Das macht aber aktuell jeder.
Also ja, aber Frankfurt, wir haben angefangen damit. Also, ja. Und 3 Tore schießt ihr jetzt auch nicht, weil eigentlich nicht in jedem Spiel. Und
ja,
da sind wir ja gar nicht mal so schlecht unterwegs. Das ist irgendwie so ein bisschen fast das sehr gut, die BVB in dieser Saison zusammen. Es funktioniert, aber keiner weiß wirklich warum. Also.
es ist alles irgendwie auf Kante genäht, es hält zusammen und es funktioniert irgendwie. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es arg kippen könnte, wenn jetzt wirklich ein Puzzlestein, jetzt angenommen die Defensive wirklich bricht, dass das Kartenhaus in sich zusammenfällt. Aber warten wir mal ab. Ich wollte aber noch mal ein bisschen über Guirassy sprechen. Hat jetzt gegen Heidenheim 2 Tore geschossen. Befreiungsschlag sieht anders aus, oder? Elfmeter den zweiten Elfmeter zum Hattrick, den ihm Nico Schlotterbeck auch netterweise noch überlassen hat.
Schön
versammelt auf jeden Fall.
Ja, also der war einfach ja, schlecht geschossen, muss man sagen. Also ich fand ihn besser als andere Elfmeter, die er also so gedankenlos oder ohne auf den Torwart zu achten dann verschossen hat. War einfach so die Situation, zweiter Elfmeter, du überlegst ja als Schütze auch, worauf spekuliert der Torwart jetzt? Darauf, dass du die gleiche Ecke nochmal nimmst oder dich bewusst für die andere Ecke entscheidest und dann hat Guirassy einfach gesagt, gut, dann nimmst du keins von beiden, sondern wämmst den Ball einfach humorlos unter die Latte zentral. Das fand ich von der Idee ja gar nicht mal schlecht.
Ja.
nur von der Ausführung her halt.
Die Ausführung war katastrophal.
Die Ausführung war katastrophal.
Also es war ja wirklich ein gutes Stück drüber. Ich habe wirklich gedacht, nachdem der BVB, also natürlich erstmal total Sorge gehabt, als Nico Schlotterbeck mir das erste Mal den Ball gegeben hat. Und man muss auch da sagen, ne, an einem guten Tag oder an einem etwas schlechteren Tag von Guirassy oder an einem besseren Tag von einem Torhüter könnte der gehalten werden. Der war auch nicht gut geschossen, der war so halb hoch.
Aber relativ, mit Blockfahrt.
Also er war stark geschossen, ja, das war das. Er war aber so halb hoch und hätte auch gut und gerne, bei Torwart war ja auch dran, konnte ihn aber durch die Wucht nur nach oben ins Tor lenken.
Mich hat bei dem Elfmeter was ganz anderes massiv gestört. Die Pfiffe im Vorfeld gegen Guirassy. Das würde ich gerne auch noch mal sagen. Das geht gar nicht. Also man kann die Entscheidung richtig, also für schlecht gehalten haben. Okay, man kann seine Probleme haben mit Guirassy, aber sobald, wenn Schlotterbeck sagt, komm hier, du schießt das jetzt und der legt sich den Ball hin, dann macht man das einfach nicht. Dann pfeift man man pfeift generell die eigenen Spieler eigentlich nicht aus. Aber beim Elfmeter, also das ist wirklich allerunterste Schublade. Da weiß ich auch nicht, was in den Köpfen davor geht.
Ja, ich weiß es nicht. Da war ein Bier zu viel oder ein, weiß ich nicht. Da hat man es hier nicht eingeschaltet. Ich finde es auch von kompletter Quatsch, weil es ja wirklich, also natürlich, Fußball und Fansein ist nichts Rationales, aber das ist ja wirklich einfach nur bescheuert, weil du schadest im Zweifel nur dem eigenen Spieler in dem Moment, weil das ist ja für ihn, für Guirassy, das hat man ja auch gesehen, war das ja auch sicherlich eine angespannte Situation, sagen wir es mal ganz vorsichtig, und da helfen Pfiffe alles andere als weiter, und deswegen stimme ich dir voll zu, richtiger Punkt. Waren die so laut? Ich hab's, also sie waren hörbar, vernehmbar.
Es waren auch nicht sehr viele, aber ich glaube doch in einer Anzahl und Lautstärke, dass du es als Spieler schon vernimmst, wenn du nicht komplett im Tunnel bist.
Und ich fand das ja dann auch sensationell. Er hat ja dann auch den Elfmeter verwandelt, hat somit auch den Pfeifenden gezeigt. Und dann sogar noch im Anschluss, relativ zeitnah im Anschluss, ich glaube 2 Minuten später, haben wir dann das 3-2 geschossen. Und den macht er ja auch sehr gut. Das war wieder so, da habe ich im Moment gedacht, das ist der alte Guirassy, der schnell den Abschluss sucht, scharf auf den Torwart oder aufs Tor zieht und den der auch wirklich sensationell reinmacht. Und da habe ich gedacht, jetzt ist der Knoten geplatzt. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist er raus aus dem Tal. Ja, und dann kam halt der zweite Elfmeter. Jetzt muss man gucken, wie sich das auswirkt auf seine Leistungen jetzt in den nächsten Spielen. Ich denke mal, gegen Wolfsburg ist klar, wird er gesetzt sein. Weil, jetzt kommen wir wieder zu Silva. Ich finde Silva tatsächlich, wie du angesprochen hast, auch eine Belebung fürs Spiel. Allerdings muss man wirklich sagen, ich glaube, als Joker oder als Einwechselspieler so ab der 70. Minute, wenn die anderen auch schon, wenn die gegnerische Abwehr, ne, so eine Heidenheim-Abwehr, wenn die auch müde wird, ja, dann ist so ein Silva natürlich auch ein super unangenehmer Spieler, weil er einfach dann mit seiner Ballkontrolle, mit seiner Technik auch noch mehr anstellen kann. Ich habe das Gefühl, wenn er gestartet hat, ist er auch immer so ein bisschen abgeprallt an den Abwehrreihen der Gegner. Und das hat er als dieses Problem, habe ich weniger gesehen, wenn er eingewechselt wurde.
Oder du stellst einfach das System um und spielst halt wirklich mit einem Mittelstürmer, mit einer hängenden Spitze und dahinter vielleicht Brandt und Chukwuemeka oder ein Sabitzer und ein Brandt oder so. Also, dass du halt nicht mit Außenspielern arbeitest, sondern halt Guirassy weiter nach vorne. Und Silva als hängender Stürmer, der hat auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturmzentrum macht.
Aber wir spielen, ich glaube, wir spielen ja schon relativ vertikal. Unsere Angriffe, wir flanken ja, ich habe das Gefühl, wir flanken wie bekloppt. Jedes Spiel haben wir 20 Flanken. Und da sind die Ecken noch nicht eingerechnet. Ich finde, wir haben halt ein sehr breites Spiel. Und dann umzustellen auf dieses System, was ich ja auch von der Idee her spannend finde, ob du das jetzt noch, ja gut, ist jetzt die Frage in dieser Saison, ob du das jetzt noch reinkriegst irgendwie, ne, im laufenden Betrieb zu trainieren und die Mannschaft umzustellen, das wäre dann vielleicht eher was für eine Sommerpause, die aber auch wieder knapp ausfällt wegen der WM. Ja.
Aber es ist halt die Frage, ob es sich halt grundsätzlich sinnvoll wäre, weil eigentlich ist Bayer für mich auch eher der Typ hängende Spitze und mit seiner Ballbehandlung jetzt nicht unbedingt prädestiniert als Außenstürmer.
Ja, der Ball springt immer relativ weit weg. Ne? Er holt ja, ihn dann nur mit seinen Stelzen nochmal wieder, aber.
Aber der stoppt teilweise weiter, als ich schießen kann. Ne?
Ja. Hättest du dir auf der Position oder sagen wir in dem Bereich in der Offensive denn noch was gewünscht, jetzt für den Winter?
Ich hätte mir eher was Richtung 8er, 10er gewünscht, noch was Kreatives im Mittelfeld, wobei du da halt auch wirklich finanziell sofort in Dimensionen bist.
Das vor machst du in der Winterpause.
Das machst du nicht in der Winterpause. Ansonsten, wie gesagt, es funktioniert von der Torausbeute her und du kannst sagen, ja, Giras, also du holst jemanden neu oder du überlegst Girassi, wenn das Angebot da ist, irgendwie na, aus Saudi-Arabien oder so für 20, 30 Millionen oder so zu verkaufen. Aber wenn du dann halt einen Stürmer suchst, der halt wirklich das Potenzial hat, 20 plus x Tore in der Saison zu machen, dann bist du auch da halt auch schon mittlerweile bei Beträgen, die halt auch nochmal da drüber liegen. Und also sowas in der Winterpause zu machen, das halte ich, da bin ich schon sehr skeptisch. Ich jetzt nicht gemacht, weil es auch einfach unfassbar teuer ist. Also wenn nicht unbedingt Not am Mann ist, dann.
Ja. Ich glaube, im Winter macht man Transfers, die aus der Not geboren sind, immer ein Stück weit. Man überlegt sich ja nicht Anfang der Saison, ich hole mir im Winter noch was. Ja, kann man auch machen. Vor allen Dingen, wenn man, aber das ist in der Regel ja Kurskorrektur. Wenn man im Verlauf der Saison sieht, da habe ich eine Baustelle, da habe ich eine Lücke, da habe ich jetzt einen Ausfall, dann sind das in der Regel Kurskorrekturen und das treibt den Preis eben in der Regel ziemlich hoch, weil du bist im Grunde immer genötigt, auch an vorzugehen. Also eins kann man Kehl an der Stelle nicht vorwerfen. Er hat das Geld nicht aus dem Fenster geschmissen im Winter. Er hat keinen Transfer übers Knie gebrochen. Das ist das, was man jetzt positiv mitnehmen kann. Ich halte das für, und ich glaube, da gehst du so ein Stück weit mit, ich halte das für alles, also gerade im Defensivbereich natürlich, für sehr gewagt, halsbrecherisch würde ich fast sagen, weil wenn das nicht gut geht und noch einer der Verteidiger ausfällt oder wie du auch sagtest, einer, die anderen, Mané jetzt nicht so schnell zurückkommt, Can auch länger ausfällt, wie angesprochen, der hätte ja auch schon die Probleme mal länger, dann könnte es echt eng werden. Und dann weiß ich auch nicht, inwieweit wir unsere luxuriöse Tabellensituation aktuell noch wahren können. Denn eigentlich baut man ja keine Polster auf, um sie dann abzubauen, sondern man will sie ja mit ins Ziel tragen, um dann halt vielleicht die letzten 2, 3 Spiele ein bisschen entspannter zu sein. Bisschen schwierig gerade.
Ich hoffe mal, er hat ein bisschen was aus dem Transfer von Anselmino oder aus der Rückholung gelernt. Da fand ich uns nämlich ziemlich naiv.
Also in der Tat, ja.
Kein Wurf, dass es diese Rückholklausel gab. Erstmal grundsätzlich in der Situation, wo wir ihn holen mussten, war man auch nicht in der besten Verhandlungsposition. Und gerade wenn du halt einen Spieler verleihst, unter der Prämisse, dass er Spielpraxis sammeln soll, sind als abgebender Verein ist sowas, sind solche Klauseln ja auch durchaus sinnvoll, dass du sagen kannst, wenn er da nicht die Spielpraxis in dem Umfang bekommt, der Spieler, wie wir uns das erhoffen, dann holen wir ihn zurück, weil dann macht das keinen Sinn. Das ist absolut okay. Also, dass man dieser Klausel zugestimmt hat, ist okay. Dann war man allerdings halt auch so ein bisschen, ja, vielleicht naiv, dass man nicht für den Fall vorgesorgt hat, dass Chelsea diese Klausel zieht. Die haben da einfach, die haben es mal wirklich gezeigt, wie es ganz, ganz knallhart geschäftlich abläuft im internationalen Fußball. Das war eine eindeutige geschäftliche Entscheidung. Die haben ihr Firmengeflecht dazu genutzt. Die haben Anselmino zurückgeholt. Entweder als Druckmittel, um Jacquet, der jetzt nach Liverpool gewechselt ist, von Start Rennen, um da Druck aufzubauen, oder halt eben konzernintern Anselmino nach Straßburg zu verschieben und dann im Gegenzug einen Abwehrspieler, den man in der Entwicklung weitergesehen hat, von Straßburg nach London zu Chelsea zu holen. Das ist, das kann man halt richtig scheiße finden. Es ist aber als geschäftliche Konzernsicht gesehen, ist das halt ein richtig cleverer Move.
Ja, klar.
Waren da wahrscheinlich so ein bisschen blauäugig so und dachte, ich muss mich dann einfach, wenn ich mit solchen Leuten zusammenarbeite und ich weiß, ich habe eine Klausel, die gilt bis zum, weiß ich nicht, 25.01., da muss ich halt bis zum 24.01. um 23.59 Uhr damit rechnen, dass diese Klausel gezogen wird und zumindest halt darauf vorbereitet zu sein. Und das waren wir offensichtlich nicht, sondern ziemlich überfahren worden.
Genau, und auch dann letztendlich vermutlich nichts in der Rückhand, weil ich tendiere auch eher dazu zu glauben, dass es zu kurzfristig war, jetzt noch einen Spieler zu finden. Auch wenn ich eigentlich denke, wie du sagst, so eine Schattenmannschaft beziehungsweise so eine Kaderliste, Spielerliste, die man pflegt für gewisse Notfälle. Ja, aber vielleicht war dann da auch nichts möglich. Ich weiß es nicht.
Ich halte es echt für schwer vorstellbar, dass es hier so in ganz Europa in keiner Mannschaft aus dem Mittelfeld einer Liga oder meinetwegen auch Ersatzbank von einem größeren ein Abwehrspieler gibt, der bereit gewesen wäre, zuzukommen und der uns nur auf dem Level eines Mané, eines Anselminos da ausgeholfen hätte.
Ja.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, vielleicht hat er, letztendlich, es ist, wie gesagt, eine Wette auf den Rest der Saison, dass alles gut geht. Das kann gut gehen. Ich bin aber auch eher Team Sicherheit und hätte mir gewünscht, mindestens einen Innenverteidiger oder so ein bisschen Verteidigungs-Allrounder, so den man auch vielleicht im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung einsetzen kann, noch zu holen, den man so einen Sprungspieler, den man hier an vielen Stellen auch entsprechend einsetzen kann. Das ist es leider nicht. Das ist leider nicht geworden. Wir können auch mal gucken, also Mané, hatten wir gesagt, fällt jetzt aus, 4 bis 6 Wochen mindestens. Dann Emre Can ist auch unsicher. Wir spielen jetzt als nächstes. Wir machen ja keine reguläre Folge. Wir werden sicherlich bald auch dann wieder eine Bundesliga-Pause nutzen, um mal wieder eine reguläre Folge zu machen. Aber wir spielen jetzt als nächstes gegen, deswegen gucken wir jetzt trotzdem kurz mal auf die Spiele, die kommen. Wir spielen als nächstes gegen Wolfsburg auswärts. Die zeigen sich in einer schwierigen Form. Also Licht und Schatten, aber deutlich mehr Schatten. Im Anschluss Mainz, die jetzt gerade sich so ein bisschen peu à peu aus dem Tabellenkeller kämpfen. Dann ganz wichtig, das Champions League Playoff zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Und dann spielen wir gegen Leipzig. Und das ist dann der erste Härtetest für unsere dünne Abwehr. Also wobei Atalanta darf man es auch nicht unterschätzen, offensiv, bitte nicht falsch verstehen. Aber Leipzig ist mir deutlich geläufiger. Und die haben einfach eine offensive Durchschlagskraft, wenn es funktioniert. Die sind auch nicht immer auf dem Platz, so die Offensivspieler bei denen. Deswegen kann man auch wieder hoffen. Aber mir ist das alles doch zu viel Hofferei, sagt man es. Viel zu viel Hoffen, dass alles gut geht. Statt ich verstehe auch nicht, einfach eine sinnvolle Kaderplanung und vorbereitet sein auf etwaige Ausfälle, etwaige Rückholaktionen, die gezogen werden können. Wie siehst du die nächsten Spiele? Vielleicht ganz kurze Einschätzung, nicht zu sich allzu tief, aber haben wir Glück, dass wir nur gegen Wolfsburg und Mainz erstmal spielen?
Mainz darf man halt grundsätzlich nicht unterschätzen. Also sie haben jetzt halt erst in Leipzig 2-1 gewonnen. 2-1?
Ja. Ganz genau.
Ja, also spricht für Mainz, spricht aber dann eben halt auch so ein bisschen gegen Leipzig. Leipzig
vielleicht. Ja, ja.
Also, aber ja, wenn du halt zu den Top-4-Vereinen gehören willst, wenn du sicher in die Champions League einziehen willst, dann musst du halt Wolfsburg musst du Wolfsburg und Mainz schlagen. Haben wir bislang in dieser Saison ja auch relativ konstant gemacht, wenn man mal so das 3-3 gegen St. Pauli oder das 1-1 in Hamburg mal ausklammert, aber da sind wir auch wirklich stabil. Es sieht nicht immer schön, es sieht nicht immer souverän aus, aber wir gewinnen die Spiele ja dann doch irgendwie. Und da komme ich wieder dazu, dass es funktioniert, ohne dass du weißt, warum es funktioniert. Und das ist halt auch ja, für jedes zukünftige Spiel meine Hoffnung, dass es funktioniert.
Wird schon gut gehen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich unsere Abwehr jetzt in den nächsten Spielen dann auch schlägt. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet es auf jeden Fall natürlich auch verfolgen. Wie gesagt, es war eine knappere Folge. Wir sind jetzt auch schon gleich wieder bei 40 Minuten, aber nichtsdestotrotz, auf den Punkt ist das kürzere Format. Wir versprechen auch, wieder in die umfassenderen Spiel- und Situationsanalysen zu gehen. Wir versuchen aber parallel, wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, auch das Format auf den Punkt wieder regelmäßiger zu bringen, weil das einfach sich anbietet, für so zwischendurch mal eine halbe, dreiviertel Stunde zu quatschen. Und ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Gebt uns gerne dazu Feedback. Das könnt ihr machen bei podcast@schwarzgelb.de oder bei YouTube in den Kommentaren. Ich glaube, bei Spotify kann man inzwischen kommentieren. Bei Apple, keine Ahnung, habe ich nicht. Hört auf jeden Fall gerne immer wieder rein. Abonniert uns, wo es möglich ist. Lest schwarzgelb.de, unseren Blog. Geht ins BVB-Forum, diskutiert fleißig mit uns. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit Steady, könnt ihr einen kleinen Beitrag leisten. Wir machen das alles hier ehrenamtlich, setzen uns hier so an diesem Donnerstagabend hin und machen das alles für euch, ohne dafür auch nur einen Cent zu bekommen. Und das wollen wir aber auch so. So ist es halt. Wir schalten keine Werbung und gar nichts. Da freuen wir uns einfach, wenn ihr uns mit eurer digitalen Anwesenheit unterstützt. Gebt es auch gerne an Freundinnen und Freunde weiter. Erzählt es euren Leuten auf der Tribüne. Bei uns gibt es was zu hören und zu lesen. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Sascha. Danke für deine Expertise und deine Einschätzung.
Gern geschehen. Und dir natürlich ebenso.
Dankeschön.
Und allen anderen noch einen schönen Abend. Ist ja dann schon vorbei, aber 3 Punkte gegen genau. Wolfsburg.
3 Punkte gegen Wolfsburg. Hört. Und wir schauen mal, wann wir uns das nächste Mal hören. Euch alles Gute und Hea BVB.
Tschüss.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.